Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Am Anfang war es zum Schmunzeln, eine Frau, die viel mit dem Flugzeug unterwegs sein muss, beruflich bedingt, hat Flugangst und beruhigt sich immer, indem sie die Bibel aufschlägt und darin liest und wieder beim Abheben öffnet die Bibel. Ein Mann neben ihr lächelt so ein bisschen, sagt, Sie glauben doch nicht wirklich, was da drin steht in der Bibel, oder? Dann sagt sie, doch, doch, das glaube ich, das ist die Bibel, das ist Gottes Wort, ich glaube, was da drin steht. Dann sagt er, ja, und das mit diesem Jona da, also mit diesem Typen, der vom Wal verschluckt wurde, das glauben Sie nicht wirklich, oder? Sagt die Frau, doch, doch, ich glaube, das ist Gottes Wort, das ist wahr. Dann sagt er, naja, und wie, erklären Sie mir, wie soll das gewesen sein, dass der 3 Tage lang da überlebt hat in dem Walfisch? Und dann sagt die Frau, ja, das weiß ich auch nicht, aber wenn ich in den Himmel komme, dann werde ich Jona fragen. Und sagt er, und wenn der Jona nicht im Himmel ist? Ja, sagte die Frau, dann können Sie ihn ja fragen. Werden wir am Ende der Zeit gerichtet? Liebe Gemeinde, liebe Gäste, es ist kein beliebtes Thema, das wir anpacken, genauso wie schon letzten Sonntag. Viele meiden es lieber, finden es zu hart, können das nicht verstehen, dass Gott ein Richter sein sollte. Aber warum nur? Ist Gerechtigkeit nicht eine grundlegende Sehnsucht in uns Menschen? Haben wir nicht das Gefühl, dass irgendetwas außer Kontrolle gerät oder schiefläuft, wenn wirklich Unrecht geschieht? Ja, Gerechtigkeit ist schwer zu definieren, schwer umzusetzen, aber alle suchen sie, beten darum, arbeiten dafür. Es geht bei dem Thema doch um viel mehr als um Bestrafung. Es geht auch beim Gericht Gottes um viel mehr. Es geht darum, dass die Welt wieder ins Lot gebracht wird. Dass Gott die Welt ins Lot bringt. Ich habe der Predigt 3 Punkte gegeben. Werden wir am Ende der Zeit gerichtet? Erstens, ja, wir stehen vor Christus. Zweitens, ja, nach unseren Taten. Und drittens, ja, Christus tritt für uns ein. Hören wir auf den Text im Matthäus-Evangelium im 25. Kapitel ab dem Vers 31. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Soweit mal. Ja, wir stehen vor Christus. So wird es sein, sagt Jesus. Wir stehen vor ihm, und zwar alle Völker dieser Welt. Jeder, ob arm oder reich. Jeder, ob Mann oder Frau, ob Kind oder Kreis, Hautfarbe, Bildung, alles spielt keine Rolle. Auf einmal ein Lockdown. Auf einmal bleibt alles stehen. Auf einmal ist alles zu Ende. Alles, was bisher wichtig war, all unser Leben, all das Tun und Lassen und alles kommt zum Ende und wir stehen vor Christus. Vor ihm, dem Richter, werden wir uns verantworten, so beschreibt er es. Also nicht, wie viele denken und sagen, es reicht doch, wenn ich mich vor mir selbst verantworte. Das sagen viele Menschen. Ich bin von mir selbst einfach verantwortlich. Ja, das stimmt, aber es reicht nicht. Warum? Weil mir selbst kann ich viel verzeihen. Mir selbst kann ich viel durchgehen lassen. Mit mir selbst bin ich schnell dabei, Nachsicht zu üben. Wir kennen das. Oder auch anders. Mit mir selbst gehe ich viel zu hart ins Gericht. Ich kann mir selber gar nicht verzeihen. Und deswegen, nein, am Ende stehen wir vor ihm, vor Christus. Versammelt werden. Vor ihm können wir uns dann nicht mehr verbergen. Kein Mensch kann das, kein Mensch kann vor ihm fliehen. Das wusste schon David, als er betete im Psalm 139. Wohin sollte ich fliehen? Vor deinem Angesicht. Wichtig ist aber auch, dass wir sehen, dass wir schon heute vor ihm stehen mit unserem Leben. Sein Ja und sein Nein gehen jeden Tag mit uns. Sein Gericht vollzieht sich auch schon jeden Tag. Ich verantworte jeden Tag mein Leben vor meinem Schöpfer. Jede Sünde trägt in sich bereits die Verurteilung und die Strafe. Ich bin einfach nicht frei vom schlechten Gewissen. Mein Versagen lähmt mich. Dass ich einen anderen enttäuscht, verletzt, vernachlässigt oder hintergangen habe, zerstört Gemeinschaft. Geiz macht mich einsam. Feigheit stiehlt mir die Achtung. Sexuelle Disziplinlosigkeit macht mich unfähig zu ganzer glücklicher Liebe. Meine Trägheit führt zum Misserfolg. Gott braucht keinen Finger zu rühren. Wir gehen, indem wir Gottes Gericht und auch Rettung missachten, mit uns selbst ins Gericht. Jesus sagt deutlich, wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Aber hier müssen wir auch und dürfen wir das Evangelium neu hören. Wenn du in deinem Herzen und in deinem Leben durch die Begegnung mit Jesus Christus deine Sünde entdeckst und im Glauben die Vergebung empfängst, dann liegt das Gericht hinter dir. Dann wird das, was kommt, Freude sein. Und das ist, was Jesus in uns wecken will. Ja, wir werden am Ende der Zeit vor Jesus erscheinen und stehen. Und diese Erwartung soll uns den Entscheidungscharakter jeder Stunde des Tages sichtbar machen und mich zu einem Lebensstil der Umkehr wecken. Immer wieder umzukehren zu meinem Vater, immer wieder umzukehren in die Arme meines Vaters im Himmel. Zweitens, ja, wir werden gerichtet nach unseren Taten, weil sie Jesus betreffen. Ich lese weiter, da wird dann der König sagen zu denen, zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir, ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen, ihr seid zu mir gekommen. Und dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Was jetzt? Ich dachte, es geht um Gnade, Reformation und nicht um Werke. Wie jetzt? Werden wir doch wegen unserer Taten in den Himmel kommen? Zunächst, was steht in diesem Text? Der König spricht die zu seiner Rechten an und er sagt, ihr Gesegneten meines Vaters. Es sind die, die sich den Segen des himmlischen Vaters haben gefallen lassen. Wer wird angenommen nach dem Zeugnis der Schrift? Wir dürfen natürlich nicht immer nur einen Text lesen, sondern die Frage ist, was ist das Zeugnis der gesamten Schrift? Alle, die glauben, werden angenommen. Es geht immer um Glauben. Warum? Weil wir sonst uns rühmen könnten. Würden wir wegen unserer Taten bei Gott angenommen, dann könnten wir sagen, Gott, das habe ich getan, das, du musst mich annehmen. Aber so läuft es ja nicht. Gottfried Vogt schreibt in seinem Kommentar, Gerechtigkeit aus Glauben ist nicht Freispruch mangels Beweisen oder eine Einstellung des Verfahrens. Gerechtigkeit aus Glauben ist die Vergebung der Sünden und die Begnadigung, weil ein anderer dafür gerade steht. Was bedeutet das nun für unseren Text hier? Es bedeutet, dass es keinen Glauben ohne Taten gibt. Jakobus sagt, der Glaube ohne Werke ist tot. Es bedeutet, wenn du keine Barmherzigkeit oder ich, wenn ich keine zeigen kann, dann habe ich auch keinen Glauben, weil der Glaube Barmherzigkeit erzeugt. Der Glaube hat Auswirkungen. Ich habe das neu gelesen im Titusbrief, schreibt Paulus an Titus, die Gnade Gottes bringt uns dazu, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und allen selbstsüchtigen Wünschen trennen und stattdessen in dieser Welt leben, wie es Gott gefällt. Der Glaube verbindet uns mit Christus, lässt uns Christi Leben leben. Der Glaube erzeugt eine lebenslange Dankbarkeit, dass Jesus alle meine vergangenen, gegenwärtigen, zukünftigen Missetaten, schlechte Gedanken oder Unterlassungen ans Kreuz gebracht hat. Also hier wird nur bestätigt, was der Glaube ist und wie sich der Glaube äußert. Jeder, der mit Christus verbunden ist, trägt Früchte, bringt Früchte hervor. Früchte der Barmherzigkeit und der Liebe. Und wenn wir das nicht hervorbringen, dann lesen wir weiter. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank gewesen und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Vom Gericht nach Taten und Unterlassungen scheint hier irgendwie keiner überrascht zu sein. Die große Überraschung haben wir noch nicht gelesen. Die kommt jetzt, die sagt Jesus ganz zum Schluss. In zweifacher Ausführung. Der König wird antworten und ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, habt ihr mir getan. Und dann wird er ihnen antworten, die auf der Linken, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt. Einen von diesen, meinen Geringsten, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden hingehen, die einen zur ewigen Strafe und die anderen, aber die Gerechten, in das ewige Leben. Das ist das Unglaubliche, das Schockierende und gleichzeitig Wunderbare. Jesus identifiziert sich mit den Menschen, denen Barmherzigkeit gegeben wird oder nicht gegeben wird. Er identifiziert sich auch mit dir und mir, aber das kommt später. Was bedeutet das? Das bedeutet zunächst mal alles Gute, alles Liebevolle, Hilfreiche, dass du einem Menschen in Not tust. Tust du Jesus selbst. Jedes Stück Kleidung, jedes Spielzeug, das du aussortierst, und einer Familie in Rumänien zukommen lässt, ja, wie es viele jetzt auch getan haben, und es gibt unendlich viele Möglichkeiten, lässt du Jesus direkt zukommen. Jedem Bettler auf der Straße, dem du ein Lächeln schenkst und eine Fischsemmel kaufst, einen Kaffee, du tust es an Jesus selbst. Jeden in Not geratenen Menschen, jedem scheinbar, dem niemand hilft, du bist der Einzige, der jetzt gefordert ist. Wir kennen solche Situationen, oder? Kennt ihr die auch? Und dann kommen die Gedanken und wir fragen, ja, hilft denn keiner? Das Arbeitsamt, das Jobcenter müsste helfen, die Diakonie müsste eigentlich helfen. Wir leben doch in einem Rechtsstaat, im Sozialstaat. Warum hilft denn keiner? Die Tafel, ja, ist leider geschlossen. 3000 Menschen bekommen gerade nichts. Ja, natürlich wurden viele Lügen erzählt. Ich kenne viele Menschen, die sagen, ich gebe nichts mehr. Wurde einmal belogen. Ja und? Wer wurde noch nicht ausgenutzt, weil er geholfen hat? Wem tue ich es denn? Natürlich sollen wir mit Augenmaß helfen und so, aber machen wir doch nicht unser Herz zu, weil wir einmal ausgenutzt wurden. Wo ist Gott? Er verbirgt sich in denen, die Hunger haben und Durst haben. Die obdachlos sind, abgebrannt sind, die fremd sind, die krank sind, die im Gefängnis sind. Jesus solidarisiert sich mit den Menschen, die am Rande sind. Zähle alle Gründe zusammen, die dagegen sprechen, so einem oder so einer zu helfen. Sie kommen nicht auf gegen den einen Grund, dass Jesus für diesen Menschen ist. Mit allem, was ich einem Menschen tue, damit ehre oder verachte, treffe, beglücke Oder beleidige ich Christus? Mit allem, was ich unterlasse, was ich einem Menschen schuldig bin, übergehe oder übersehe ich Jesus selbst? Denken wir wieder daran, es geht um die Frucht des Glaubens. Wenn der Heilige Geist unser Leben bestimmt, ja, dann muss ich nicht betteln. Und können wir als Gemeinde nicht mehr tun für arme Menschen? Nein, dann schreit alles in dir, na klar, da draußen ist Jesus, da, wo wir eben hinschicken, wo wir versuchen uns zu connecten, wo wir, da ist Jesus. Ich will weggeben, so viel ich kann, und als Gemeinde sollten wir uns immer überlegen, gerade die wir hier leben und im Überfluss leben, wie können wir von unserem Luxus abgeben? Ich kann nicht so viel, ja, vielleicht mehr arbeiten, um mehr abzugeben. Denken wir jeden Tag, wenn Jesus uns in die Augen schaut, denken wir an jenen Tag und sagt, kommt her zu mir, ihr Gesegneten des Herrn. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Ja, dieses Wort will uns ernsthaft berühren, will uns dahin bringen, unsere Herzen zu prüfen. Und ja, es will uns dahin bringen, zu sagen, Gott bewahre, dass ich, der ich dir gehöre, mein Gott, der ich Barmherzigkeit empfangen habe, jemals einem Barmherzigkeit nicht geben. Bewahre mich davor. Ja, ich sehne mich danach, diese Worte einst zu hören von Jesus. Und nicht das andere. Um Gottes Willen, es darf alles passieren in diesem Leben. Alles. Aber nicht, dass er am Ende sagt, weg. Weg von mir. Verstehen wir? Es kommt auf die Frage immer an, lieben wir Jesus? Und wie tun wir das? Wie zeigen wir Gott unsere Liebe? Ja, indem wir Gottesdienst feiern. Heute zeigen wir Gott seine Liebe, indem wir sein Wort ernst nehmen, es hören, indem wir ihm singen, indem wir Gemeinschaft mit Geschwistern haben, aber auch indem wir uns um die Ärmsten der Armen kümmern, unseren Luxus teilen. Ich habe eine Chance im Leben und ich will diese Chance nicht verpassen. Jemand hat einmal gesagt, es gibt zwei Dinge, die am seltensten sind in der Welt, am seltensten zu finden. Ein junger Mensch, der nicht mit Hochmut erfüllt ist, und ein alter Mensch, der nicht mit Bedauern erfüllt sind. Nun, den jugendlichen Hochmut, da können wir eigentlich nichts dagegen machen, groß. Aber das Bedauern am Ende, dafür können wir etwas tun. Ich möchte nicht sterben mit Bedauern. Und ihr wisst es, ich erzähle es immer wieder in den letzten Wochen, greift das Wort Gottes neu. Ich sage, ich will es ernst nehmen. Gott, Jesus, ich will tun, was du gesagt hast. Ich möchte in dieser Fülle leben und ich möchte, dass wir als Gemeinde in dieser Fülle leben. Ich möchte ihm zur Verfügung stehen. Wir wollen ihm zur Verfügung stehen und Jesus nachleben. Denn wenn ich es nicht versucht habe, dann werde ich das Bedauern am Ende haben. Aber wenn ich es versucht habe, dann brauche ich es nicht bedauern. Und er ist wichtiger als ich. Er ist wichtiger als meine Bequemlichkeit. Ein Gebet, das ich in den letzten Tagen und Wochen immer wieder neu bete, ist dieses. Herr, zerbrich mein Herz mit dem, was dein Herz bricht. Und bewege mein Herz mit dem, was dein Herz bewegt. Drittens. Ja, wir werden gerichtet, aber Christus vertritt uns. Ich will diesen Text jetzt am Ende nicht verharmlosen. Wie wir vor Gott oder wie wir zu Gott und zu Menschen uns stellen, das entscheidet über unsere Zukunft. Die Möglichkeit des Scheiterns bleibt bis zuletzt. Aber Jesus will uns aus dem Zustand der Verlorenheit holen, jeden Menschen. Diese Geschichte, wie wir gerade gehört haben, ist kein Lehrstück. Sie ist Anrede. Sie ist Predigt. Sie ist Aufruf. Der uns richten wird, ist derselbe, der sich für uns hat umbringen lassen. Beides gehört zusammen. Er hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben. So ernst Jesus auch an dieser Stelle mit uns redet, er hört nicht auf, der Heiland, der Herr seiner geringsten Brüder und Schwestern zu sein, also auch deiner und meiner. Ich möchte am Ende nochmal das Evangelium wiederholen, in diesem Text herauskommt. Kommt her, ihr Gesegneten des Herrn, sagt er. Er erbt das Reich. Es ist geschenktes Reich. Er hat es für uns, das Erbe, errungen und er teilt es mit uns. Es ist nicht durch unser Verhalten zu erben, sondern weil Christus für uns eintritt. Aber schau genau hin. Sind nicht letztlich auch wir alle diejenigen, die hungrig und durstig sind nach Leben, nach Sinn? Und ist er nicht das Brot des Lebens? Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Und wer mich glaubt, nicht mehr Durst haben. Sind wir nicht wie Fremde gewesen? Und hat Jesus uns nicht zu Freunden gemacht? Sind wir nicht nackt gewesen in unserer Scham vor Gott? Und hat Jesus nicht uns das Kleid seiner Gerechtigkeit angezogen? Waren wir nicht krank an unserer Seele mindestens? Und ist nicht Jesus unser Arzt geworden, der uns heil gemacht hat? Und waren wir nicht gefangen im Kerker unserer Sünde und unserer Schuld, unserer selbst? Und hat Jesus uns nicht nur besucht, sondern sogar befreit? Und sagt nicht der Vater im Himmel zu Jesus, das, was du, Jesus, einem meiner Geringsten getan hast, das hast du mir getan? Lass dir heute von Jesus dienen und begreife, was er dir getan hat. Lasst uns es neu begreifen, wer er für uns geworden ist. Und wenn du nichts mitnimmst aus dieser Predigt, vielleicht nur das eine Gebet, das ich dir im nächsten Monat ans Herz lege. Lass es uns als Gemeinde beten zusammen. Herr, zerbrich mein Herz mit dem, was dein Herz zerbricht. Bewege mein Herz mit dem, was dein Herz bewegt. Amen. Vater im Himmel, danke, dass du uns einlädst, wach machst, motivierst, zeigst, wie du bist. Und dass unser Glaube sich nicht darin erschöpft, dass wir einfach nur glauben und dann für uns selber unser Leben weiterleben, sondern dass diese Gnade uns verändert. Und darum will ich dich bitten, verändere uns so, wie du uns haben willst, für diese Zeit, in der wir leben, für diese Welt, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Danke, dass du uns leitest, jeden Tag, durch deinen Geist. Du verdammst uns nicht, du machst uns kein schlechtes Gewissen, keinen Vorwurf. Du führst uns. Mach uns bereit. Amen.